Ja, guten Morgen. Seid ihr alle hier? Seid ihr noch wach? Danke dem Lobpreisteam, dass ihr uns vorangegangen seid. Was seid ihr? Genau, ihr wird zerstummen. Den Vers, den wir gezogen haben für die Gemeinde für dieses Jahr, heißt: Wir dürfen uns darauf verlassen. Auf was? Dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht.
Amen.
Gott ist ein guter Gott. Er ist ein großer Gott. Er ist ein treuer Gott. Und er kommt mit uns durch die Zeiten, wo es manchmal schwierig ist, oder? Die Gemeinde gehört Jesus und nicht einem Pastor und nicht mal euch. Sie gehört Jesus. Weil es ist, wir leben in Zeiten, die sind so speziell. Wir hatten nun in Turin ein Jahr, anderthalb Jahr die größten Schwierigkeiten, die größten Auseinandersetzungen. Gott ist daran, sein Volk wirklich aufzuleuten. Wir haben viele Probleme herangebieten. Aber die Gemeinde gehört Jesus. Ich mag mich erinnern, als ich das gestern Mal gepredigt habe. Gottes Geist sprach und Gott ist am Wirken. Und wir hatten viel Vorteil. Aber Gott baut seine Gemeinde. Am nächsten Freitag, da hat die Gemeinde eine Radiostation eingeladen, die ein Jubiläum gefeiert hat. Und der Saal ist ein bisschen größer als bei uns. Wir haben etwa 1000 Quadratmeter im Hauptsaal und Nebensaal sind etwa 700. Und die Türen mussten unten geschlossen werden, weil man nicht mehr stehen konnte. Die Plätze waren sowieso besetzt. Und es waren verschiedene Radiostationen da und das staatliche Fernsehen war auch da. Und am Schluss der Tagesschau kam überall ein Bericht von der Gemeinde in Turin. Wow! Unglaublich! Es waren 12 Sänger da und Musiker und Gott tut Großes auch in unserer Zeit. Amen. Wow. Und heute, morgen, ups, haben noch keine Bindung. Super. Also, yes. Mein Thema heute, das werde ich dann sehen, 3 Impulse, die deine persönliche Vision für dieses neue Jahr bereichern können. Man könnte auch sagen, 3 Schritte zu einem vollmächtigen Dienst. Und wow, es ist eine starke Stelle und ich freue mich für die Lieder, die auch ausgewählt worden sind. Das passt sehr, sehr gut. Und ich möchte da einfach mal lesen, Jesaja 6, die könnt ihr in eurer Bibel nachlesen, bis dann der Text kommt. Jesaja 6, da steht vom 1. bis zum 8. Vers, mache ich eine Auswahl, Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usias, da sah ich den Herrn sitzen auf, wo sitzt denn Gott? Auf hohem und erhabenem Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht. Mit 2 bedeckte er seine Füße. Und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, nicht Liebe, 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 sondern heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Amen. Und die Reaktion, da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und dann kommt die Reaktion des Propheten, Vers 5. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herr der Heerscharen gesehen. Da flog ein Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt,
So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt.
Da kommt der dritte Teil. Und ich hörte die Stimme des Herrn und sprach, wer wird senden
und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk.
Wow.
Gott möchte sein Volk segnen, wer darf das?
Amen. Gott möchte, dass sein Volk erfolgreich ist.
Und schon im Alten Testament lesen wir, dass Gottes Volk nicht der Schwanz sein soll, sondern der Kopf
in der Gesellschaft. Er möchte, dass sein Volk in ihm breit.
Und Jesus hat gesagt, wer in mir breit, der wird viel
Frucht bringen. Das ist Gott schau für sein Volk. Er möchte, dass wir zu effektiven Zeugen seiner Herrlichkeit werden, seine Frohbotschaft, dass wir Licht und Salz sind.
Und Salz gibt Durst, oder?
Yes. Er möchte, dass sein Volk mit Segen überschüttet wird.
Dass die Nachbarn neidisch auf sie werden. Gott hat schon im Alten Testament gesagt, prüft mich, gebt mir, was mir gebührt, und ich werde die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen im Überfluss schenken. So ist unser Gott.
Wow. Und manchmal sind wir berührt von den geistigen und von den sozialen Nöten
um uns herum.
Hast du das Thema?
Sind wir berührt von den geistigen oder sozialen Nöten der Menschen um uns herum?
Und dann erinnern wir uns vielleicht an den Missionsbefehl. Wem gilt denn der Missionsbefehl? Den Missionaren? Nein, er gilt uns allen.
Was ist unser Auftrag? Wir sollen das Herz Gottes dieser Welt repräsentieren und darstellen, die Liebe Gottes. Wir sollen Botschafter sein, der besten Botschaft aller Zeiten,
und Menschen zu Jüngern machen. Wir hören das, wir sehen die Nöte. Und dann motiviert von dieser Not und diesen Umständen beginnen wir zu rennen, zu dienen, zu evangelisieren,
vielleicht sogar ein bisschen zu knurzen. Aber nicht selten beginnt dann unser Engagement und unser Eifer zu erkalten
und dann nicht mehr umsetzen können. Wieso? Weil wir objektiv feststellen, dass bei aller Aktivität unter dem Strich oft so wenig herauskommt.
Und frustriert stellen wir fest, dass diese Ströme lebendigen Wassers, die Jesus uns verheißen hat, nicht in dem Maß fließen,
wie das in seinem Buch steht.
Und dann können wir Gottes Männer betrachten,
wie diese in Jesaja bauen.
Und vielleicht haben viele von uns, wie er gesagt, Gott, da bin ich, sende mich.
Aber Leute wie diese Jesaja, die sind gelaufen.
Die haben diesen göttlichen Auftrag erfüllt.
Jesaja hat sich senden lassen vor Gott und
jahrzehntelang Gott gedient in einer Qualität und Herzenshingabe,
wie das musterblütig ist. Wir bewundern seine biblischen Aussagen. Seine prophetischen, treffsicheren Aussagen, oder? Über den Messias. Der hat alles hunderte Jahre voraus aufgesagt. Er hat den Messias so wunderbar in seinen Aussprüchen gemalt. Und er hat es nicht einfach, wisst ihr das? Er wurde verfolgt wegen seiner Konsequenz. Und trotzdem hat er dem abgefallenen Volk knallharte Worte Gottes des Gerichts.
Knallhart. Und so schön ausbalanciert. Mit der Gnade Gottes.
Hat gesagt, Leute, es ist immer noch Ziel zum Umkehren zu Gott.
Wow! Und trotzdem gesagt, Volk Gottes, öffnet euer Herz für Gottes Wort. Und die Überlieferung sagt, dass dieser Jesaja Gott gedient hat.
Wissen Sie, wie er es
und dann ist er unter der Herrschaft dieses gottlosen Königs Manasse brutal als Märtyrer hingerichtet worden. So steht es nicht in der Bibel, aber das sagt uns die Überlieferung und wie das zugegangen ist, das kannst du auch lesen, das erzählt jetzt nicht. Aber was unbestritten ist, ist, dass Jesajas Berufung sein ganzes Leben und seinen ganzen Dienst geprägt hat und bestimmt hat. Und ich möchte heute drei Dinge betrachten, die Jesaja bei seiner Berufung erlebt hat und die verantwortlich waren, dass er später abgegangen ist wie eine Rakete. Und ich glaube, wenn wir diese drei Punkte verstehen, dann werden wir auch da Impulse für unser Leben, für dieses Jahr bekommen, die ein Geheimnis sind, die ein großer Schatz sind. Als erstes sah Jesaja den Herrn. Im Todesjahr des Königs Usias, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Wer war der Jesaja? Jesaja stammte aus einer königlichen Familie und führte deswegen wahrscheinlich nicht das schlechteste Leben. Ne? Dann kam, wie wir gelesen haben, das Todesjahr des Königs Usias, 2. Könige 15, 17. Und dieser Zeitpunkt ist etwa 736 Jahre vor Christus anzusetzen. Und dieses Todesjahr stellte einen Wendepunkt dar in der Geschichte von Israel. Zuerst einmal markiert er das Ende einer sensationellen, blühenden Regierungszeit mit militärischen Erfolgen, mit eindrücklichen Bauprojekten, mit landwirtschaftlichen Fortschritten. Aber leider ist dieser wunderbar göttliche, gottgesinnte König dann am Schluss abgefallen, am Ende seiner Regierungszeit. Er wollte Gott selber einfach dienen, hat sich als Priester gegeben, ist in den Tempel gegangen, um zu räuchern, und wurde dann mit Aussatz einfach auch bestraft. Und das war das Ende auch dieser glorreichen Zeit. Und das Todesjahr des Usias markierte auf der anderen Seite aber auch der Anfang der assyrischen Bedrohung. Und die hat dann nachher diesem Volk das Gericht gebrochen und beschäftigt für den Rest des Jahrhunderts. Aber das Todesjahr Usias war vor allem und zweifellos der Wendepunkt im Leben des Jesaja. Und wie hat das alles angefangen? Dieser ganze Segensweg von diesem Jesaja hat damit angefangen, indem er Gott gesehen hat. Indem er eine Begegnung hatte mit seinem Gott. Jesaja hatte die Herrlichkeit Gottes gesehen, in einem Maß wie wahrscheinlich ganz wenige vor ihm und ganz wenige nach ihm. Was hat er gesehen? Wir haben es gelesen. Er sah den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Jesaja sah den erhöhten König der Könige, der Herr der Herren. Er sah den wahren Regenten und Meister des Lebens. Jesaja sah die erhabene Herrlichkeit des Schöpfers Himmel und der Erde. Und Jesus hat diese Begebenheit so kommentiert mit seinen Worten. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah. Jesaja hat Gott gesehen. Er hat die Größe und die Herrlichkeit und die Macht Gottes gesehen. Und die Anbetung, die diesem großen Gott einfach gebührt. Und diese Begegnung und Offenbarung Gottes war zweifellos der Urauslöser. Die Inspiration, die Kraftquelle für seinen späteren effektiven und fruchtbaren Dienst und für seine volle Hingabe. Und das ist ganz wichtig, dass wir sehen. Jesaja kann nicht zuerst die Welt sehen, seinen Auftrag. Er hat zuerst Gott gesehen und dann erst ist er losgerannt. Jesaja hat zuerst den Herrn gesehen. Wo immer wir Gott effektiv dienen möchten, ist es absolut wichtig, dass wir immer wieder zuerst Gott und seine Größe sehen. Wir brauchen sie.
Wir brauchen sie so dringend immer wieder, diese neuen, gewaltigen Begegnungen mit diesem lebendigen Gott, mit diesem auferstandenen Christus. Amen. Wir brauchen immer wieder diese Offenbarung der Größe und der Allmacht Gottes, bevor wir ihm effektiv dienen können. Deswegen hat der Prophet Amos gesagt, sucht mich, so werdet ihr leben. Wir leben, wenn wir diesen Gott begegnen und sehen. Deswegen hat sich Paulus gewünscht, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Amen. Bete dieses Gebet auf Englisch jeden Tag. Und deswegen hat Paulus auch gebetet in Epheser 1,17. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn besser kennenlernt. Und dann kommt diese herrlichen Aussagen, oder? Wow. Unser Dienst für Gott, unser Dienst an der Welt ist oft deswegen so wenig fruchtbar, weil wir nur wenig erfüllt sind, so oft von der Erkenntnis und Herrlichkeit Gottes. Weil wir nicht genug am Weinstock bleiben, weil so wenig lebendiges Wasser von uns fließen kann, weil unsere Hände oft so leer sind. Wir können nur dann etwas von Gott weitergeben, wenn wir zuvor von ihm etwas abgeholt und empfangen haben. Jesaja sagt zuerst den Herrn. Wieso ist der Dienst von Mose angenommen worden? Bei Mose, bei Gott war, stundenlang, und sein Angesicht hat geleuchtet. Wow! Jesus hat zu Martha gesagt, Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielen in Sorgen und Unruhe, aber notwendig ist nur eine. Und dann hat Jesus diese Maria gelobt, die sich zu den Füßen Jesu niedergesetzt hatte, und seinen Worten zuzuhören, um ihm zu begegnen. Wow! Wir brauchen sie, diese frischen Zeiten, wo wir Gott sehen und ihm begegnen. Ich möchte Folgendes sagen, weder die allerbeste Routine, noch die glorreichsten Erfahrungen und Begegnungen mit Gott von gestern, kann uns die frische Begegnung mit Gott von heute und morgen ersetzen, da bin ich total überzeugt. Wir können und wir müssen immer mehr wachsen in der Tiefe der Erkenntnis von Jesus. Jesus ist größer, als du denkst. Und wir können immer neue Facetten von ihm einfach erkennen. Wisst ihr, wo wir das am allerbesten sehen in der Bibel? Bei Johannes, dem Jünger von Jesus. Er war so ein bisschen der Lieblingsjünger, oder? Ich meine, wenn es irgendein Mensch gab, der Jesus gekannt und geliebt hat, auf dieser Erde, dann war es dieser Johannes. Du, der Typ hat akustisch den Herzschlag des Sohnes Gottes gehört. Stell dir das vor! Nachher kannst du nicht mehr an seinem Herz sein. Dieser Johannes hat den Auferstandenen gesehen. Er hat gesehen, wie Jesus in den Himmel gefahren ist. Weiß wie, was der Herr erlebt hat. Und dann nach Jahrzehnten hat er ihn, seinen besten Freund, wieder gesehen. Als er als Strafgefangener auf der Insel Patmos eine ähnliche Vision von Jesus hatte wie Jesaja. Und er sah seinen Freund. Aus den erhöhten Herrn der Herren und König der Könige. Verschiedene haben versucht, das darzustellen, und man kann es nicht darstellen. Es ist wahr. Aber Johannes sah, dass die Haare von Jesus weiß wie Wolle waren. Das spricht für seine Weisheit. Das spricht von seiner Würde. Das spricht von der Krone der Herrlichkeit.
Johannes sah diesen Jesus, diesen verherrlichten Gott. Er sah seine Augen, die waren wie Feuerflammen. Er spricht von seiner durchschlagenden Einsicht. Er sieht in jedes Herz. Er sieht in jeden Umstand. Er kann alles 100% gerecht beurteilen. Er sah diesen erholten Jesus mit einem scharfen, zweischneidigen Schwert in der Hand. Da spricht davon, dass sein Wort zum Tragen kommen wird und dass er als gerechter Richter auftreten wird. Er spricht davon, dass sein Wort bereit ist zu heilen, wie bei einer Operation, aber auch, dass er bereit ist, Sünde zu strafen. Egal, ob wir vielleicht denken, das Wort Gottes sei altmodisch, schlussendlich wird es 100% der Maßstab sein von allem, nachdem alles beurteilt wird. Und Johannes sah seine Füße, die mit glänzendem Erz glichen, die ausglühten sie im Ofen. Wow, könnt ihr euch das vorstellen, bitte? Das spricht von seiner Stärke. Das spricht von seiner Entschiedenheit. Das spricht davon, dass seine Interessen, dass sein Wille durchgeführt wird. Das spricht sogar davon, dass seine Feinde eines Tages unter seinen Füßen zertreten werden. Johannes hat Jesus gesehen mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand. Und da könnte Peter was dazu sagen. Er sah ihn königlich bekleidet, was auch für seine Gerechtigkeit und Ehre steht. Aber er spricht vor allem vom Gewand des hohen Priesters. Johannes sah den goldenen Gürtel, der seine Brust umgürtete, und auch dieses spricht vom Brustschild des Hohenpriesters, auf welchem die Namen seines Volkes lieblich eingraviert waren. Johannes sah Jesus umgürtet und bereit, das Amt des Erlösers, des Mittlers voll einzunehmen. Wow! Und er hört ihn sprechen. Ich bin der Erste, der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. It's mind-blowing, hä? Johannes verstand, dass er sagte, dass er als Alpha und als Omega, als Anfang und Ende souverän über der menschlichen Geschichte herrschte und steht. Und im Gegensatz zu den toten Göttern, in seiner eigenen Natur Leben besitzt. Johannes verstand, dass er mit den Schlüsseln in der Hand die absolute Kontrolle über die Welt, die Geschichte und auch über die Gemeinde hat. Sogar die Gemeindeleiter sind in seiner Hand geborgen, müssen aber auch einmal vor ihm Rechenschaft abgeben. Johannes hörte seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Das spricht davon, dass vor seiner Stimme und seinem Gerichtsurteil sich niemand entziehen kann. Sein Angesicht war wie die Sonne, die in ihrer Kraft leuchtete. Seine Kraft und seine Ausstrahlung war zu hell, zu heil, zu strahlen, um von sterblichen Augen wahrgenommen zu werden. Wow! Was für eine Offenbarung!
Weißt du? Jeder Einzelne von uns wird diesem Jesus einmal so begegnen. Wir werden nicht einem Wanderprediger dort oben begegnen. Wir werden nicht einem kleinen Kind in einer Krippe begegnen. Wir werden diesem erhöhten und herrlichen und fantastischen Jesus begegnen in seiner Heiligkeit und Kraft. Amen. Der Mensch, den Gott so richtig gebrauchen konnte. Erfüllt mit Liebe. Und Jesus hat dann noch jemand gesucht, bevor er gestorben ist, der für seine Mutter da hätte aufkommen können. Er hat die beste Frau getroffen, wisst ihr das? Den Johannes. Ha. Wenn es eine Person gab auf dieser Welt, die Jesus gekannt hatte, dann war es der Johannes. Jetzt sei nicht mehr als seinen Freund aus der Zimmermannssohn, sondern aus der erhobene Herr und König und Gott aller Götter. Und ergriffen und erfasst von dieser Herrlichkeit, fiel er wie
tot zu den Füßen seines Freundes, den er so gut gekannt hatte, mit dem er so vieles im Leben geteilt hatte. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie genau reif.
Und erfasst von dieser Vision ist der Johannes dann zum Schreiber und zum Botschafter geworden, diese Offenbarung, der gewaltigsten Offenbarung für uns Christen der letzten Tage. Sie zeigen die Dinge bis hin zur Ewigkeit. Wow! Aber auch Johannes hat zuerst den Herrn gesehen. Und wir müssen wachsen in der Erkenntnis von Jesus. Es ist genial, was ich alles kennengelernt habe über Jesus, aber das geht weiter und weiter und weiter. Und auch wenn du denkst, du kennst schon alles über Gott, es gibt noch viel mehr zu erkennen, sage ich dir. Und deswegen brauchen wir immer wieder diese frischen Zeiten, wo wir Gott begegnen. Deswegen brauchen wir sie, diese Momente, wo wir Gott sehen. Wo wir trinken, wo wir erfüllt werden mit diesem Geist Gottes. Da kann uns kein Bibel-TV ersetzen. Das kann nicht ersetzt werden durch Facebook oder Internet, überhaupt nicht. Ich sage euch, wenn wir nicht immer wieder eine frische Schau haben, eine neue Begegnung mit Gott, dann fehlt uns einfach die Kraft, der Power, der Drive und unser Tiefgang. Und ich hoffe, dass wir in unserem Leben die Prioritäten gesetzt haben und immer wieder setzen, dass wir unser Leben so organisieren, dass diese Begegnungen auch geschehen können, oder? Letztes Mal habe ich gesagt, wenn wir nicht an die Sonne gehen, werden wir auch nicht brauchen, oder? Und wenn wir Gott nicht die Möglichkeit geben, ihn zu treffen, werden wir ihn auch nicht treffen. Und deswegen müssen wir in unserem Herzen festmachen, wann, wo und wie wir diese Begegnung mit Gott einfach haben können. Und wenn du nicht weißt, wo du morgen betest, wie viel du betest, wie du betest, dann weiß ich nicht, wie dein Gebetsleben aussehen wird. Wir treffen die Entscheidung, wie wir Gott begegnen können. Wir müssen ihm diese Möglichkeit geben, dass er uns begegnen kann. Wir müssen uns der Sonne aussetzen, dass wir braun werden. Und so organisieren wir uns hier auch als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen. Wir möchten organisieren, dass es möglich ist, dass wir Gott begegnen können. Wir geben ihm die Möglichkeit. Wir haben unsere Lobpreiszeiten. Fast alle zwei Wochen treffen wir uns hier zum gemeinsamen Gebet. Die Bibel spricht viel im Neuen Testament von den gemeinsamen Gebetszusammenkünften der Gemeinde. Wow! Nächste Woche treffen wir uns. Wir möchten diesem Gott begegnen. Wir sagen, das sind wir. Jetzt begegne uns. Wir suchen dein Angesicht. Halleluja. Nach unserer Bibelschule machten wir ein Praktikum in St. Martin. Die Gemeinde ist in drei Jahren von 150 Personen auf 450 gewachsen. Kein Fokus. Die Organisation war eine Katastrophe, die Predigte nicht ausgewöhnlich. Aber die Gegenwart Gottes war da. Und wenn wir von diesen Zeiten sprechen, dann sprechen wir von diesem Wunsch, Gott zu suchen. Jeden Sonntag zwei Gottesdienste. Jeden zweiten Sonntag Lobpreis Gottesdienst. Und wir sind wirklich stundenlang in der Gegenwart Gottes gestanden. Ich habe nie mehr so viele Menschen gesehen, die sich bekehrt haben, die Gott begegnet sind, als in diesen Zeiten. Wow! Sensationell, oder? Es lohnt sich, Gott zu suchen. Es lohnt sich, ihn zu sehen. Jesaja sah den Herrn. Oh, mir ist unser Wunsch sein in diesem Jahr, dass wir den Herrn sehen. Wisst ihr, was Jesaja als zweites gesehen hat? Jesaja sah sich selbst. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Krasse Worte. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich.
ist ganz interessant.
Wir haben viele Zeugnisse aus der Kirchengeschichte, aus der Bibel, die berichten von Menschen, die besondere Offenbarungen und Begegnungen hatten mit Gott.
Und von was waren diese Menschen am meisten oder zuerst beeindruckt? Waren sie beeindruckt von Gottes Liebe?
Allesamt waren sie beeindruckt von der Reinheit Gottes, von der Heiligkeit Gottes, von der absoluten Gerechtigkeit Gottes.
Und allesamt haben sie mit Schrecken erkannt, dass sie als Sünder vor der absoluten Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes nicht bestehen konnten. Studiert die Erweckungsgeschichte. Zum Beispiel die Erweckungsgeschichten in England. Das ist noch gar nicht so weit von da aus. Ja.
Und in dieser Erweckungsgeschichte, was ganz typisch war, wurde immer wieder Folgendes unterstrichen.
Die Leute haben Gott gesehen. Gott hat sich offenbart diese Erweckung geschenkt. Und wisst ihr, was geschehen ist als erstes? Sie haben nicht gebetet, Juhui, Gott, du bist du Liebe.
Sondern sie haben die Heiligkeit Gottes gesehen. Es gibt so viele Berichte. Es gibt Bilder, da wird einfach dargestellt, wie die Leute ihre Sünde sahen, überführt wurden. Was haben sie gemacht?
Sie haben sich geklammert an den Säulen dieser riesigen Kirchen, weil sie gespürt haben, ihre Sünde sind in die Tiefe gezogen. Wow, symbolisch gesprochen natürlich.
Unglaublich. Die Bibel sagt, es ist furchtbar in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Kein sündiger Mensch kann je vor Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit bestehen. Er kann
noch so gläubig sein, so ein guter Kirchengänger sein. Die Bibel sagt uns Gesundheit, dass unsere eigene Gerechtigkeit vor dem absolut heiligen und gerechten Gott ist wie ein
beflecktes Kleid, wie Lumpen.
Und so ist es dem Jesaja gegangen. Das war nicht irgendein Hans Wurst. Das war ein Gotteslieber. Aber in Angst hat er ausgeschrien: Wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher, angesehen.
Wow. Was ist denn geschehen? Ist eine Seraph gekommen und hat ihm vom Altar Gottes diese glühende Krone gebracht. Halleluja! Wir haben einen gnädigen Gott. Das ist sensationell.
Einen gnädigen Gott, der uns vergibt.
Für das ist Jesus gestorben.
Jesus ist unsere Gerechtigkeit.
Halleluja! Und weil wir dieses Erlösungswerk für uns persönlich in Anspruch nehmen,
ihn um Vergebung bitten, unsere Schuld,
da schenkt uns Gott ein neues Leben und ein ewiges Leben. Halleluja. Aber das Herz von Jesaja war ursprünglich geschockt mit der Erkenntnis, dass er Gott aus sich heraus nichts bieten konnte. Er hat sich selber gesehen und das hat ihn veranlasst, sein Leben fortan im Bewusstsein der Heiligkeit Gottes und in eindrücklicher Gottesfurcht zu leben. Wow. Dieses heilig, 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 das Jesaja gesehen und gehört hatte, finden wir wieder in Offenbarung 4,8, oder? 470 Jahre später,
als der Johannes genau die gleiche Vision hatte.
Und diese Heiligkeit Gottes hat ihn so ergriffen.
Und in seinen 66 Kapiteln des Jesaja-Briefs, wisst ihr, was die Anrede Gottes ist, von ihm geschrieben?
Der heilige Israels. Volk Gottes, du hast es zu tun mit dem heiligen Israel.
Da möchte ich uns doch fragen.
Ist das Streben nach Heiligung, das
Nachjagen nach der Gottesfurcht, noch ein Thema für uns?
Kennen wir diese gesunde Ehrfurcht noch?
Unsere Vorfahren bestimmt mehr hatten als wir.
Oder ist Gott nur noch unser Kumpel, unser lieblicher Berlin-Papa? Jawohl, Gott ist 100% Liebe, 100%! Gott ist 100% Vater, Amen!
Aber er ist auch 100% heilig.
Und er ist 100% gerecht. Und das dürfen wir nie vergessen. In jeder Kirchengeschichte, in jeder Erweckungsgeschichte,
haben sich nicht nur Leute bekehrt,
sondern da gab es immer auch das Ansuchen Gottes und Heilung und Buße wurden betont. Jesaja kannte sein total persönliches Bedürfnis, seine Abhängigkeit von Gott, seine Unfähigkeit von ihm zu bestimmen. Wisst ihr, was die schlechteste Phase meines Christenlebens war? Die schlechteste Phase meines Christenlebens war, nachdem ich Jesus ein paar Jahre gekannt habe. Ich habe gedacht, wow, ich komme recht gut voran. Ich habe das Leben in diesem ziemlichen Griff. Und dann schaue ich meine Kollegen an, wow, ich bin ihnen ein bisschen voran, oder?
Oh, Halleluja. Gott sei Dank gab es Zeiten, wo ich mich aber selber gesehen habe, im Griff Gottes.
Ich habe gemerkt, dass ich ohne ihn überhaupt nichts bin und nichts tun kann. Ich habe erkannt, dass ich wie eine fruchtlose Rebe bin, wenn ich nicht verwachsen bin mit diesem Weinstock. Und wenn wir denken, dass wir aus uns heraus etwas Gutes tun können, für Gott etwas erreichen können, dann ist es höchste Zeit, um zu kontrollieren, oder? Wahre Erkenntnis der eigenen Bedürftigkeit, der Abhängigkeit und das Bedürfnis nach Veränderung zeigt sich im Herzensschrei. Göttlicher Töpfer! Forme mich doch in dein Bild hinein. Und wo wir nicht diesen Schrei in unserem Herzen tragen, Jesus, ich will dir ähnlich werden, da ist es Zeit, dass wir uns wieder sehen im Lichte Gottes. Wow, wir haben es nötig, verwandelt zu werden in das Bild Jesus. Aber nochmal, etwas ganz Wichtiges hat Jesaja gesehen, in diesem Lichte Gottes. Indem Jesaja sich als erlöstes Kind Gottes in Gottes Liebe gesehen hat, erkannte er auch zweifellos, dass eine göttliche Bestimmung in über seinem Leben war. Und er erkannte, dass Gott etwas in ihm hineinlegen wollte, das ihn fähig machen würde, seinen Auftrag zu erfüllen. Amen. Er erkannte, dass Gott etwas in ihn hineinlegen wollte, das ihn befähigen würde, bevollmächtigen würde, für ihn zu laufen und auch zu helfen in seinem Dienst. Jesaja erkannte, welche Stellung er vor Gott aus Gnade hatte. Ich bin sensationell. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind in Christus. Darüber haben wir ja einige Sonntage lang auch Botschaften gehabt davon. Es ist so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind in Jesus. Wir sind seine Königskinder, seine Begünstigten, seine Erben, seine Mitbevollmächtigen. Amen. Er sah sich selber sein Bedürfnis nach Heiligung. Aber auch seine Stellung, die er hatte, die ihm Gott aus Gnade gab. Epheser 2,5. Die wir in der Vergangenheit in Vergehungen tot waren, hat er mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Hey, du solltest fast ein bisschen glücklich werden, oder? Hey, du bist ein Mitbevollmächtiger Gottes. Du sitzt oben in der Himmelswelt mit Jesus. Ja, hey, das ist doch wahnsinnig. Mein Freund hat ein Auto, auf dem Auto einen Aufkleber. Es ist besser, mit den Adlern zu segeln, als mit den Hühnern im Berg zu scharen. Reichen wir einem aufsteigenden Adler oder so einem Mistkratzer? Auf jeden Fall ist die Perspektive des Adlers völlig anders. Amen. Bis zu meiner Bekehrung war ich ein Haufen Minderwertigkeit. Ich habe mich und meine Umwelt, meine Defizite, Unzulänglichkeiten, Schwachheiten Tag für Tag neu bewiesen. Aber dann kam der Tag, wo der Heilige Geist mir gezeigt hat, wo sein Wort mir gezeigt hat, was er in mich hineinlegen wollte. Amen. Wow. Jesus
Johannes hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Wieso Kraft? Und ihr werdet meine Zeugen sein. Aus welcher Kraft? Aus seiner Kraft. Der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in uns. Verstehen wir das? Deswegen brauchen wir diese Sicht von uns selber, die wir dann bekommen, wenn wir Gott begegnen.
So habe ich ihn bekommen zum nächsten Punkt.
Jesaja sah die Welt und seinen Auftrag.
Erst nachdem Jesaja den Herrn gesehen hatte und erfüllt war von seiner Herrlichkeit und Macht, erst nachdem er sich selber gesehen hatte, nämlich die Ohnmacht, ausgelöst durch seine Unvollkommenheit, Sünde, sein Bedürfnis nach Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nachdem er seine totale Abhängigkeit von Gott erkannt hatte, nachdem er gesehen hatte, wow, ich bin ja total angenommen, ich bin berufen von Gott, ich habe eine hohe Stellung in Gott, ich bin befähigt durch ihn, hat er zum Schluss auch noch die Welt gesehen, seinen Auftrag. Erst nachdem er diese beiden Dinge gesehen hatte, hat ihn Gott mit seinem Auftrag konfrontiert. Und Jesaja hat die Stimme des Herrn gehört, die zu ihm gesagt hat, wen soll ich senden und wer will für uns gehen?
Und wie ist es denn Jesaja gegangen? Gott sagt ihm, wer soll mich senden?
Der Jesaja, ich!
Er war voll da. Wieso war er voll da? Seine Antwort war so natürlich, weil er zuvor sich selbst gesehen hat und Gott gesehen hatte.
Er wollte Anteil nehmen an der Not, die auf dem Herzen Gottes brannte. Er verstand die Not und er sah die Größe Gottes und seine Macht und das, was er in ihn hineingelegt hatte. Und so hat er diesem Ruf Gottes Folge geleistet.
Wow. Habt ihr auch schon mal die Bibel gelesen?
Die Bibel ist voll von Menschen, die 100.000 Ausreden immer wieder gesucht hatten, oder?
Ja, Gott. Nein, sag dir mal.
Schick meinen Bruder, oder mach das. Nein, ich bin nicht. Ich bin zu jung. Ich kann's nicht. Ich kann nicht reden.
Hast du Gott auch schon eine Entschuldigung gegeben für einen Dienst, den er dir aufgetragen hat? Und der Jesaja.
Da bin ich! Oh, bitte darf ich gehen für dich!
Und so ist er gerannt 60 Jahre. Er hat seine Berufung durchgezogen, hat ein schweres Los gehabt, aber hat durchgehalten. Wie geht's uns? Wenn Gott uns ruft,
ich glaube, Gott wartet
auf Menschen, die zu ihm schreien, Herr, hier bin ich, bitte, bitte sende mich.
Gott sehnt sich nach Menschen, die Anteil nehmen an seinem schmerzerfüllten Herz, das er für eine verlorene Welt hat. Und oft kann dieser Ruf Gottes gar nicht an unser Herz hinankommen.
Er ist oft versäumt in seiner Gegenwart
und zu suchen, weil wir nicht erfüllt sind mit der Größe und der Herrlichkeit, die in Gott verborgen sind. Und weil uns diese Begegnungen so oft fehlen, weil wir uns selber falsch einschätzen, weil wir unsere Bedürftigkeit vor ihm nicht sehen, weil wir nicht sehen, was er in uns hineingelegt hat und hineinlegen will.
Sprechen wir, wenn dann Gottes Ruf doch zu uns kommt, wenn soll ich senden? Sagen wir.
Ja, nachher, da bin ich, aber sende meinen Bruder, oder? Aber nicht.
Bah. Wow. Wisst ihr, wieso, dass wir oft so handeln? Weil wir Gottes Herz nicht verstehen. Weil wir ihm so wenig begegnen. Weil wir ihn so klein machen. Weil wir nicht seine Herrlichkeit und Macht sehen. Weil wir nicht sehen, dass er durch bloß ein paar Worte hin und her geschaffen hat.
Wow. Und deswegen handeln wir so wenig nach dem Herzen Gottes.
Und ich wollte sagen, es ist nicht normal, wenn Gottes Kinder jeglicher Dienst an der Welt und in der Gemeinde zu viel ist.
Es ist meistens ein Symptom dafür, dass ihnen diese Gottesbegegnungen und die Schaufeld wie Gott sie. Jedes Gewässer, das sein Wasser nicht abgibt und sich ständig wieder auffüllen lässt, beginnt zu stinken, beginnt unfruchtbar zu werden. Das kennen wir am Toten Meer, oder? Da war ich schon mal, nicht nur gute Erfahrungen dort gemacht. Was ist das Problem beim Toten Meer? Das hat so viel bekommen, so viel Gutes. Salz ist lebenswichtig, weiß ich von der Medizin her, oder? Aber wenn das Salz so konzentriert wird, wird es töten. Kein Lebewesen kann mehr darin existieren. Und ich bin überzeugt, dass wir in unseren Gemeinden so viele Probleme und Schwierigkeiten haben, weil wir uns immer um die eigene Achse drehen, weil wir das viele Gute, das wir erhalten haben, nicht mehr weitergeben. Und würden wir uns nach außen auf das Erntefeld konzentrieren, hätten wir gar keine Zeit mehr, mit unserem Bruder zu streiten, hätten wir gar nicht keine Zeit mehr, in Unvergebung zu leben oder uns um unbedeutende Details zu kümmern. Aber eben, wir leben in einer höchst spannenden Zeit. Erfüllt sie mit der Güte und Herrlichkeit und Größe Gottes, die gesättigt werden, weil sie in der Gegenwart Gottes stehen, randvoll, Halleluja. Und wo Gott sie, einfach, wo wir Gott in Gottes Licht stehen, da sehen wir, dass Gott in uns etwas hineingelegt hat. Und Menschen, die Gott gesehen haben, Menschen, die gesehen haben, wie groß Gott ist, die gesehen haben, dass Gott uns befähigt, die sind, die jauchzen, die freuen sich auf ihren Gott. Und die sagen, oh Gott, ich möchte so gern dein Diener sein. Es ist nicht deine Pflicht, für dich zu gehen, sondern es ist dein Vorrecht, dass ich ein Privilegierter sein darf, ein Bevollmächtigter sein darf. Deine Stadt, wow! Und so kommen wir zum Schluss. Jesaja sah den Herrn. Hat zuerst Gott gesehen. Das hat ihn staunend erfüllt mit der Erkenntnis der Herrlichkeit und der Macht und der Größe Gottes. Jesaja sah sich. Hat die Ohnmacht seiner Sünde, seiner Schwachheit, seiner Unzulänglichkeit gesehen. Sein Bedürfnis nach Gerechtigkeit und Heiligkeit. Seine Abhängigkeit von Gottes Größe. Aber Halleluja, seine Annahme, seine Liebe, seine Bevollmächtigung. Halleluja, sein Beschenktsein. Und das hat ihn gedrängt, auf die Welt zu sehen. Gedrängt, seinen Auftrag zu sehen. Seine Antwort, Herr, hier bin ich, sende mich. Vor mir etwas völlig Natürliches. Ich wünsche mir für mein Leben, für uns alle, dass diese Punkte uns immer wieder neu begegnen. Es ist ein Zyklus, der immer wieder arbeitet. Es gibt Gemeinden, die haben es nur schön und essen miteinander. Das ist immer eine Aufgabe. Und wir müssen das. Wir müssen uns selber sehen. Und wir müssen die Welt sehen. Und dann wird die Post abgehen. Ich denke, wenn wir diese drei Dinge vor Augen und im Visier behalten, wenn wir diesen erhabenen König, der König und Herr der Herren immer wieder feiern, ihn sehen, in den Ehren werden und schwingen, wie Adler wachsen, dass wir laufen und nicht ermatten, dass wir wandeln und nicht müde werden im Dienst des Herrn. Ausgeliebt. Danke vielmals für dieses gewaltige Schrift, das deine Herrlichkeit hat. Das zeigt, dass du einen Menschenfreund bist. Das zeigt, dass wir dich nicht in ein Schema pressen können. Oh, wir möchten dir danken für deine Größe und dass wir wachsen können in deiner Herrlichkeit. Wir danken dir, dass du gesagt hast, dass jeder, der dich sucht, Herr, wir, dir finden. Wir danken dir, dass Freude ist in deiner Gegenwart, Herr. Wir danken dir, dass wir dich feiern dürfen und dich erheben dürfen und dich in den Fokus nehmen dürfen und selber dabei am meisten gesegnet werden, Halleluja. Oh Gott, lass uns diese Zeit in unserem Leben immer wieder haben und mit dir begegnen. Gib uns Gnade, unser Leben so zu organisieren, dass diese Begegnungen möglich sind, Herr. Herr, wir danken dir, dass wir uns sehen dürfen in deinem Leben. Dass wir uns nicht sehen müssen, wie uns der Teufel oder die Welt sieht. Wir sind bedürftige Sünder vor dir, aber vergeben und 100% gerechtfertigt in dir.
Und wir sind beschenkt, dass deine Kinder, Halleluja,
mit Gaben, Jesus, mit Annahme, mit Vergebung,
mit Talenten,
mit einer Botschaft, die man nicht überbieten kann, Herr. Gib uns die Gnade, Jesus, dass wir uns sehen in deinem Himmel. Wir danken dir, dass du auch unseren Schaden gut machst, Herr.
Danke, dass wir Defizite haben können.
Dafür hast du bezahlt im Kreuz. Und Herr, schenke uns doch die Gnade, dass wir immer wieder auf die Welt sehen. Dass wir immer wieder unseren Auftrag sehen. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir dürfen. Nicht, weil wir uns anstrengen müssen oder einen Dienst leisten müssen, sondern weil wir Repräsentanten von dir sein dürfen. Weil wir in dieser deiner Kraft gehen können, aus deinen Gesandten. Weil Zeichen und Wunder uns folgen werden, Herr. Danke, dass wir bevollmächtigte und privilegierte Diener von dir sind, Herr. Oh, wir beten dich an und preisen deinen Namen, Herr. Gib uns die Gnade, dass wir in diesem Jahr in unserem persönlichen Leben und auch Gemeinde. Gib uns die Gnade, dass wir uns immer wieder selber sehen.
Und gib uns die Gnade, dass wir
die verlorene Welt einfach sehen. Ich bitte, dass das Lobpreis hinkommt. Ich möchte abschließen noch mit einem Leben.
Danke Gott, dass du uns hilfst, dass wir wachsen dürfen in diesen Zeitpunkt.
Dass sie sich immer wieder wiederholen in unserem Leben.
Dass sie immer wieder ausgeglichen in unserem Leben einfach stattfinden.
Dass sie uns beflügeln, Jesus. Oh, gib uns die Brille, so wie du uns siehst. Herr. Gib uns die
geistige Augensalben, dass wir dich sehen, wie du
wirklich siehst. Herr. Open the eyes of our hearts, Lord, bitte. Lass uns sehen, so wie du. Was du für uns für einen wunderbaren Dienst vorbereitet hast. In der Gemeinde, wo wir als lebendige Bausteine gehen dürfen. Nach in der Welt. Halleluja.